Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es geht in diesem Gottesdienst darum, dass wir einen Gott und Herrn haben, der verwandelt. Und ich habe Ihnen als Predigttext einen Vers aus dem Psalm 114 mitgebracht. Er soll unser Predigttext heute sein. Dort lesen wir: Der Herr verwandelt den Felsen in einen Wasserteich und den Kiesel in einen Wasserquell. Der Herr verwandelt den Felsen in einen Wasserteich und den Kiesel in einen Wasserquell. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses Wort, in dem du verwandelt hast, deinen Felsen in einen Wasserteich für diesen Sonntag. Du schenkst uns dieses Wort für unser Leben, an jeden Einzelnen von uns, wie wir heute gekommen sind. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns in dieser Predigt dieses Wort öffnest und dass du uns neu die Dimension klar machst, die uns einfach vor Augen stehen darf, deine Verwandlungskraft für unser Leben. Ich möchte das bitten für jeden Einzelnen, der gekommen ist, dass du ihn durch dieses Wort im Heiligen Geist ansprichst. Aber dass das wirklich gelingt, diese Ansprache durch deinen Geist, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und so wollen wir dich bitten, Herr, für diese Predigt, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ihr Brüder und Schwestern, der Herr verwandelt den Felsen in einen Wasserteich und den Kiesel in einen Wasserquell. Ich möchte Ihnen dieses Wort trinitarisch auslegen. Es ist ja häufig so, dass ich drei Punkte mitbringe, das habe ich auch heute wieder, aber ich möchte sie trinitarisch Ihnen erklären und möchte Ihnen die Bedeutung der Verwandlungskraft Gottes einmal vom Vater, dann vom Sohn und dann vom Heiligen Geist her erklären und möchte das jeweils tun, indem ich Ihnen an der Bibel deutlich zeige, wo das auch genau trinitarisch gemeint ist, dieses Wort. Wir wollen die Predigt überschreiben: Gott, der Herr, verwandelt. Drei Punkte. Der Herr verwandelt den Fels in einen Wasserteich. Als erstes der wundertätige Schöpfer. Zweitens, der Herr verwandelt den Fels in einen Wasserteich, der vergebende Christus. Und drittens, der Herr verwandelt den Felsen in einen Wasserteich, der umgestaltende Geist. Der erste Punkt. Der Herr verwandelt den Felsen in einen Wasserteich, der wundertätige Schöpfer. Um Ihnen das zu erklären, wie wundertätig der Herr ist, müssen wir noch einmal ein Stück zurück vor dem Psalm. Wir wollen in der Bibel schauen auf das, was diesem Wort zugrunde liegt. Der Psalm 114 reflektiert nämlich in seinem ganzen Erzählungen auf das, was geschehen ist, unmittelbar nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Die waren ausgezogen, haben das eben gelesen, der Pharao war ihnen nachgefolgt, der Herr hat die Israeliten trockenen Fußes durch das Schilfmeer gehen lassen, hat die Ägypter ersäuft. Dann geht es weiter, die kamen an das Haderwasser, an das Bitterwasser, wo sie gehadert haben, wo Gott das bittere Wasser sauber gemacht hat. Dann kam die Situation, wo das Manna war, wo sie nichts zu essen hatten und Gott eben das Manna und die Wachtel gab. Und dann kamen sie, zwei Kapitel nach dem Auszug aus Ägypten, schließlich nach Rephidim. Und in Rephidim, so heißt es, da lagerte sich das Volk in der Wüste. Aber wie es so ist in der Wüste ist nun nichts außer Sand und Felsen. Eine ganz öde Gegend, wo die da waren. Und da gingen auf einmal die Wasservorräte zu Neige. Und da geht es im Volk Israel wieder los. Obwohl sie es gerade erlebt haben, wie wundertätig Gott der Herr gewesen ist, wie er sie bewahrt hat vor der Hand des Pharaos, wie er sie gespeist hat durch die Wachtel und durch das Manna, wie er das Bitterwasser in gutes Wasser verwandelt hatte. All das zählte auf einmal nicht mehr. Nein, jetzt fingen sie wiederum an zu murren. Wie furchtbar ist das hier in der Wüste, wie schlimm ist das hier, wären wir nur in Ägypten geblieben. Und sie hetzen gegen Gott und hetzen gegen Mose. Das ist so schlimm, dass Mose im Gebet vor Gott tritt und er sagt: Herr, nun greif ein, es fehlt nicht viel und sie werden mich steinigen. sagt Gott zu Mose, nimm deinen Stab, den du in der Hand hast, und schlag auf den Felsen. Und es wird aus dem Felsen Wasser quellen. Das tut dann Mose. Er nimmt seinen Stab und schlägt auf den Felsen, und aus dem Felsen kommt eine Wasserquelle. Und Israel trinkt von dem Wasser und überlebt in dieser menschenfeindlichen Umgebung der Wüste. Das ist die Geschichte, die dieser Erwähnung in den Psalmen zugrunde liegt. Das ist so wichtig für das Volk Israel gewesen, dass Gott der Herr ihnen das noch einmal eingeschärft hat, dass es nicht nur erwähnt hat in 2. Mose 17, sondern dass es im Psalm 114 auch einmal erzählt, der Herr verwandelt den Felsen in einen Wasserteich, den Kiesel in einen Wasserquell. Das ist unser Gott, ein verwandelnder Gott, der ein Stück Fels zu Wasser macht. Ein Stück Fels zu Wasser macht. Das ist die Geschichte, die diesem Wort zugrunde liegt. Das ist unser Herr, der Schöpfer, der so handelt. Jetzt frage ich Sie alle miteinander, Hand aufs Herz, wer glaubt das, dass das so geschehen ist? Wer glaubt das wirklich? Einige melden sich zaghaft, das ist schon schön und gut, aber braucht euch gar nicht zu melden. Aber wirklich in euch drin, prüft euch. Prüft euch, ob ihr das wirklich glaubt. Denn das ist ganz, ganz wichtig für unsere Existenz in der Gemeinde Jesu, dass wir dem hundertprozentig vertrauen, dass das so gewesen ist. Dass Gott so gehandelt hat. Dass durch sein Wort der Mose draufgeschlagen hat auf den Felsen und dass da Wasser rausgesprudelt ist. Und nicht irgendwelche Milchmädchen-Exegese zu Rate ziehen. Da gibt es immer wieder so witzige Theologen, die sind nicht witzig, die sind Verbrecher, sind das Verbrecher an der Gemeinde Jesu, die meinen, diese Wunder Gottes, die er tut, abmildern zu wollen. Da gibt es Auslegungsstrategien, die sagen, ja, Mose habe so eine Art Wünschelrute gehabt, nicht? Und der Stab sei gar kein so ein Stab so großer gewesen, sondern eben eine Wünschelrute. Damit sei er hergelaufen und hätte auf wunderbare Weise in der Wüste Wasser gefunden. Da steht hier nichts von drin in dieser Geschichte. Ganz im Gegenteil, Gott macht das mit dem Nachsatz nochmal deutlich. Er verwandelt den Felsen in einen Wasserteich und den Kiesel in einen Wasserquell. Also was gerade im Moment noch Stein war, wird dann Wasser. Und das gilt es zu glauben. Das ist uns die Krux der Gemeinde Jesu, dass sie den Wundern Gottes nicht glaubt. Das war auch schon die Krux des Volkes Israel. Dass Gott Wunder getan hat und dass das Volk und dass die Gemeinde das nicht geglaubt hat. Die Gemeinde Jesu, die leidet nicht unter dem Hass der Atheisten. Die leidet nicht an dem Spott der Feinde Jesu. Die leidet nicht unter der Verfolgung der Welt. Das ist alles nur ein Nebenkriegsschauplatz. Die Gemeinde Jesu leidet als allererstes an einem, dass die Nachfolger Jesu Christi nicht dem wundertätigen Gott ganz glauben, dass er wirklich diese Wunder getan hat und dass sie ihr ganzes Leben darauf setzen, sondern dass da immer noch Zweifel bleiben. Genauso bei der Geschichte nicht des Mannas. Da wird dann so erzählt, nicht, dass Gott wirklich hat, Manna regnen lassen vom Himmel und wachteln. Dann wird wieder geguckt, wie könnte das denn eine natürliche Erklärung haben, nicht? Dann wird dann geguckt hier, dass es da irgendwelche Schildläuse gibt in der Wüste und die sondern so ein bisschen Sekret ab, das ist dann eben dann zuckerhaltig, nicht? Und da soll so ein ganzes Volk von sich ernährt haben. Irrsinn! Und das sind Leute, die sind Theologen, die sind Pastoren und erklären den Gemeinden sowas. Man lenkt ab von der wundertätigen Kraft unseres Gottes. Mich fragen immer wieder Leute, weil die mich für intellektuell nicht so richtig beschlagen halten, weil ich sowas ablehne. Ja, Latzel, Sie glauben doch wohl nicht die Wunder der Bibel. Also das tue ich. Die glaube ich. So wie das in der Bibel steht, so ist das geschehen. Der Herr hat den Felsen geschlagen und da ist Wasser draus geworden. Und wehe dem, der das nicht glaubt. Wenn wir nicht glauben haben wie ein kleines Kind, das vertraut, der wird die Wunder Gottes nicht sehen. Wer an Gottes Wirken zweifelt, der wird nicht von diesem Gott erhalten. Und das haben wir ja eben auch im Glaubensbekenntnis bekannt. Erster Satz schon, ich glaube an Gott, den Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde. Weiß nicht, ob sie momentan auch draußen stehen. Mein Nachbar, der stand gestern ganzen Abend in der Windel, da hat er diesen Kerisiden-Meteoroden-Hagel da sehen wollen, so die Sternschnuppen, die momentan zu sehen sind am Himmel. Nicht? Müssen wir ins Weltall gucken. Diese Abermilliarden Galaxien und Milliarden über Milliarden Sterne, die hat unser Gott und Herr gemacht. Das haben wir eben bekannt als Schöpfer. Und einer, der das kann, mit einem Wort solche Sterne, Monde und Sonnen und Galaxien schaffen, dem soll es nicht möglich sein, einen Felsen anzurühren, dass daraus Wasser kommt. Ja, wenn ich das nicht mehr glaube, kann ich einpacken. Da kann ich alles lassen. Kriegen Sie aus der Kirche aus, sparen sich die Steuern, machen sonst was, können Sie alles vergessen. Darauf kommt es an, dass wir das wirklich glauben, dass wir einen wundertätigen Schöpfer haben, der wirklich Dinge von Grund auf verwandeln kann. Dem müssen wir glauben. Und wenn wir das glauben, dann werden wir die Kraft Gottes spüren. Aber wenn wir das nicht glauben, dann ist Gott unendlich fern. Wir lesen in Markus 9 eine Geschichte von einem Mann, der ein krankes Kind hat. Der bringt es zu Jesus und dann sagt er zu Jesus: Wenn du es kannst, so erbarme dich und hilf uns. Wenn du es kannst. Und da grätscht Jesus direkt dazwischen und sagt: Was sagst du, wenn du es kannst? Und dann sagt er den wichtigen Satz: Alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und dann schreit der Vater: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen heute Morgen geht, ob Sie vielleicht das spüren in sich, dass Sie sagen: Ja, ich habe den Herrn Jesus lieb, aber bei mir gibt es immer noch so viel Unglauben. Dann sagt Gott Ihnen das als erstes, dass Sie vor ihn treten, dass Sie ihm diese Sünde des Unglaubens bekennen sollen, so wie der Vater mit dem besessenen Kind, auf dass er Ihnen Glauben schenken möge durch den Heiligen Geist. Glauben Sie mir, Glaube gibt es nicht dadurch, dass Sie die Sterne angucken und irgendwelche Wunder Gottes sehen. Nicht, wenn es das gewesen wäre, hätten die Jünger und das Volk Israel immer glauben müssen. Glauben gibt es nur durch die Predigt. Römer 10, 17 gibt es nur durch das Wort Gottes. Und Gott ruft dich neu zum Glauben, indem du deinen Unglauben bekennst, auf dass er dich neu ausrichtet auf ihn, in den wundertätigen Gott, der alles verwandeln kann, das ist dem ein einfaches. Du musst ihm nur glauben, du musst ihm nur vertrauen, dann wirst du die Wunder sehen. Ich könnte hier stehen auf dieser Kanzel, ich könnte Ihnen erzählen bis morgen früh, wie das der Herr in meinem Leben getan hat, wie er eingegriffen hat und große Wunder getan hat. Aber ich weiß, wenn ich euch die Wunder erzähle, nicht, dann sagt niemand, ich lasse mich dir überzeugen, sondern kommen die Leute hinterher zu mir und sagen: Ja, bei meinem Leben tut das nicht. Bei mir hat das nicht getan, wie das Volk Israel. Die konnten so viele Wunder sehen, wie sie wollten, halt nicht. Die haben immer weiter gezweifelt und gehadert. Einen großen Gott, der die Dinge verwandelt. Eine Geschichte erzähle ich Ihnen noch. Ich habe sie, glaube ich, auch schon mal hier erzählt. Ich war in der Jahrgangsstufe 12, ich war ein hervorragender Schüler, war der Beste meiner Klasse, aber ich war auch sehr ehrgeizig. Ich wollte immer die besten Noten schreiben. Immer nicht. Und da war ich auch bereit, alles für zu tun. Ich habe auch gemogelt, nicht? So, und dann habe ich eine Geschichtsklausur geschrieben, halt. Ich war gut in Geschichte, halt, nicht? Aber ich wollte unbedingt alles ganz brillant machen, halt, nicht? Und da hatte ich mir zwei, drei Bücher in die Tasche getan, nicht? Und da habe ich ab und zu mal reingeguckt und dann bin ich mal erwischt worden. Das ist eine Schande für einen Christen, auch für einen jungen Christen, wenn er betrübt. Da habe ich erwischt worden von dem Lehrer. Der hat mich rausgeschmissen. Täuschungsversuch 6. Oh, was da wieder alles bei mir los war. Da weiß ich auch, wie ich vor der Tür der Klasse gesessen habe, halt, nicht? Jetzt rausgeschmissen, die anderen schrieben weiter. Da habe ich mich auf die Knie gesetzt und habe Gott um Vergebung gebeten für die Schuld, die ich getan habe, nicht? Da habe ich den Herrn angefleht und gesagt: Herr, bitte vergib mir meine Schuld. Und wie ich das Amen spreche, steht der Direktor unserer Schule neben mir. Und mit dem habe ich zusammen Posaunenchor geblasen. Er sagte: Was ist denn hier los, Olli? Da habe ich gesagt: Ich habe einen großen Fehler gemacht, ich habe Schuld getan, habe das alles erzählt. Und dann hat zu mir gesagt: Ich kümmere mich drum. Ich habe auf diese Arbeit, obwohl ich es nicht verdient habe, ich hätte die 6 verdient gehabt, eine 2+ bekommen. Aber ich weiß, warum ich die 2+ bekommen habe. Weil ein wundertätiger Gott da war. Ich saß vor der Klassentür und alles war zu Ende. Die ganz große Katastrophe war dokumentiert, nicht? Da war alles klar. Und ich habe Gott meine Schuld bekannt, mein Versagen, alles, was da war. Und auf einmal hat Gott alles verwandelt. Wir haben einen verwandelnden Schöpfergott. Und das möchte ich dir noch einmal zusprechen in deiner Situation. Du stehst vielleicht auch mal in Hand vor so einer Situation wie das Volk Israel, wo du nicht weiter weißt, wo du dann eingepackt bist, Herr. Bring Gott deinen Unglauben, bring Gott deine Sünden und lass dich durch ihn verändern. Und du wirst sehen, wie er, wenn du ihm glaubst und vertraust, auch dein Leben verändert. Aber dazu musst du glauben, dass der Herr wirklich den Felsen in einen Wasserteich verwandelt hat. Das Erste, der Herr verwandelt den Felsen in den Wasserteich, der wundertätige Schöpfer. Ein Zweites, wir haben ja gesagt, wir wollen das mal trinitarisch auslegen, aber als Erstes waren wir bei dem Schöpfergott, jetzt sind wir bei dem Zweiten, bei Jesus Christus. Der Herr verwandelt den Felsen in den Wasserteich, der vergebende Christus. Eben im ersten Punkt haben wir das rückwärtsgewandt ausgelegt, dieses Wort, Psalm 114. Jetzt wollen wir es vorwärtsgewandt tun. Denn ganz vieles, was im Alten Testament steht, ist eine sogenannte Typologie. Typologie. Das muss ich Ihnen zumuten. Dieses Wort ist ein griechisches Wort von Typos. Typologie meint ein Urbild, ein Abbild. Ganz vieles im Alten Testament wird angekündigt oder wird skizziert, was sich erst im Neuen erfüllt. Typologie ist eine Auslegungstradition der Bibel, das ein Ereignis des Alten Testamentes in Bezug zu einem im Neuen Testament setzt. Und in der Bibel finden wir ganz viele solcher Typologien. Ich erzähle Ihnen mal so 3, 4 Typologien, damit Sie das verstehen, sonst ist das so theoretisch, was ich Ihnen erkläre. Also, eine Typologie ist zum Beispiel das Sein von Jona im Walfisch oder im großen Fisch. Der war ja 3 Tage im Fisch. Nachdem er Buße getan hat, dann konnte er wieder aus dem Fisch raus. Da sagt Jesus, das ist ein Zeichen für seinen Tod. So wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, fast schon tot war, und dann dem Fisch entrinnen konnte, weil er Buße getan hatte, so Christus, der 3 Tage im Tod war. Das war eine Typologie, die Jesus selber erklärt. Oder andere Typologie, Sie kennen die Geschichte von Rahab, der Hure in Jericho, die dann mit den Israeliten zusammenarbeitet, die Gott fürchtet, und wo dann die Kundschafter sagen, wir machen ganz Jericho platt. Das zerschlagen wir alles, wir zerstören mit Mann und Maus. Nur die in deinem Haus sind, wo du eine rote Schnur raushängst, die werden gerettet, die werden vom Zorn Gottes verschont. Und das ist eine Typologie, so wie die rote Schnur am Haus Rahabs, die gerettet hat vor dem Zorn Gottes, den Jericho war. So ist im Neuen Testament die Menschen, die unter dem Blut Jesu stehen, das aus seinen Wunden getropft ist vom Kreuz, die werden gerettet werden. Oder eine andere Typologie, wir haben eben die Lesung gehabt, die habe ich nicht umsonst rausgesucht, Durchzug Israels durch das Schilfmeer, so wie Israel gerettet wurde durch das Schilfmeer, durch das Wasser und der Pharao ertrunken wurde, das Schlechte, so auch bei der Taufe. Wenn wir durch die Taufe gehen, da ist unsere Sünde, die wird ersäuft, wenn wir an Jesus glauben. Die Taufe allein macht sie nicht, das wissen wir. Aber das ist auch wieder eine Typologie. Der Auszug aus Ägypten, der Durchzug durchs Schilfmeer im Hinblick auf die Taufe. Und so haben wir auch hier eine Typologie bei diesem Psalm 114. Eine Typologie auf Christus. Und zwar nicht, weil ich mir das ausgedacht habe, sondern weil die Bibel das deutlich sagt, dass hier schon etwas nicht nur widerspiegelt, was gewesen ist, also dieses Lagern an Rephidim, sondern hier wird auch Ausblick genommen auf etwas, was in Christus sich erst erfüllte. 1. Korinther 4 lesen wir. Da heißt es, 1. Korinther 10,4, sie haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Ich lese es noch einmal. Hier nimmt Paulus Bezug auf diese Geschichte in Rephidim. Sie haben alle denselben geistlichen Trank getrunken, sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Das heißt, diese Geschichte hier mit dem Volk Israel in der Wüste ist eine Vorbildung für das, was Gott in Christus für uns getan hat. In Rephidim war es so, da saßen die Juden, die hatten Durst und drohten zu sterben, weil kein Wasser da war. Und dann schlug der Herr durch die Hand des Mose den Felsen und da kam Wasser, Ströme der Lebendigkeit. Jetzt konnten die Israeliten trinken und sie hatten Leben. Bei Christus ist das ganz genau. Die Schuld, die wir zu tragen hätten, die schmeißt Gott auf seinen Sohn und schlägt ihn. Und schlägt ihn, auf dass die es eigentlich nicht verdient haben, die Ströme lebendigen Wassers von diesem gekreuzigten und auferstandenen Christus bekommen. Das ist hier gemeint in diesem Psalm 114 in Ausblick. Und das ist eben auch eine Verwandlung. So wie Gott den Felsen verwandelt hat in lebendiges Wasser, in Wasser, von dem das Volk leben konnte, so verwandelt Gott in Jesus Christus unsere Schuld in ewiges Leben. Wenn wir unsere Schuld unter das Kreuz Christus bringen, dann macht er einen Strich, tilgt es und schenkt uns ewiges Leben. Das ist eine Verwandlung. 2. Korinther 8 lesen wir, da heißt es, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm, um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das ist der wunderbare Wechsel, so nennen das die Theologen. Dass der herrliche Gott arm wird, damit die armseligen, sündigen Menschen reich werden. Gottes Sohn wird Mensch, damit die Menschen Gottes Kinder werden. Das ist die Verwandlung. Eine Verwandlung, von der hier gesprochen wird, die der vergebende Christus schenkt. Aber das geschieht eben nur dann, wenn man eben auch von diesem lebendigen Wasser des Christus trinkt. Dann wird man verwandelt. Vom Sünder zum Gotteskind. Nur wenn ich das Blut Christi über meinem Leben habe, werde ich vom Sünder zum Gotteskind. Ganz so wie die Israeliten in der Wüste. Da kam nun das Wasser aus dem Felsen. Aber die mussten schon noch von dem Wasser trinken. Wer sich weigerte, von diesem Wasser zu trinken, der ist in der Wüste verdurstet. Und genauso ist es bei dem Blut Jesu Christi. Vom Blut Jesu Christi, von dem Felsen, der geschlagen ist von Gott, da müssen wir trinken, damit wir verwandelt werden. Damit wir aus verdurstenden, sterbenden Menschen, denn der Sünder ist ein sterbender Mensch, zu geretteten Gotteskindern werden. Das ist die Verwandlung, die Gott schenkt. Das ist eine Verwandlung, dass Gott seinen Zorn in Christus wandelt in Liebe gegen uns. Aufgrund unserer Sünde stehen wir eigentlich unter dem Gericht, unter dem Zorn Gottes. Aber dadurch, dass er den Felsen Christus geschlagen hat, dadurch begegnet uns Liebe und Barmherzigkeit. Johannes 3 heißt es im Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das hat Gott verwandelt, dass er für unsere Schuld seinen Sohn hingegeben hat. Und so gewaltig das ist, was Gott als Schöpfer getan hat, dass er wirklich einen Felsen zu Wasser hat werden lassen, das, was er in Christus dem Fels getan hat, ist noch viel, viel gewaltiger. Und ich hoffe, dass ihr das auch versteht. Ich weiß, wie so manche unter euch ticken, nicht? Die nehmen das gerne an, wenn man davon spricht, dass es einen Gott gibt, der hilft, wenn man in schwierigen Situationen ist. Das tut Gott, wunderbar. Aber da sind wir ganz schnell dabei. Das wollen alle Menschen, nicht einen helfenden Gott. Aber wenn man anfängt, von einem Gott zu sprechen, der verwandelt den Sünder zum Kind Gottes, nicht? Und spricht vom Blut Christi, nicht? Dann nehmen viele schon inhaltlich so eine Abwehrhaltung ein. Aber das wünsche ich dir, dass du auch diesen zweiten Punkt erkennst für dein Leben und dass du dich darüber freust. Wenn du das durch den Heiligen Geist verstanden hast, was Gott dadurch getan hat, dass er Jesus Christus für dich geschlagen hat, dann bist du noch viel froher drüber, als dadurch, dass du lebst in deinem Leben, dass du einen Gott hast, der dir in jeder Situation hilft und beisteht. Das möge der Herr dir schenken, dass du das erkennst, dass der Herr den Felsen in einen Wasserteich verwandelt, im vergebenen Christus für dein Leben, dass er aus dir, dem Sünder, ein Gotteskind gemacht hast, weil du unter dem Blut Christi stehst. Und dann drittes, was unser Gott und Herr tut als dreieiniger trinitarischer Gott, als Heiliger Geist. Der Herr verwandelt den Felsen in einen Wasserteich, der umgestaltende Geist. Wir haben gesprochen von dem Schöpfergott, der ein Wunder tut, von Christus, der vergibt. Und wollen nun sprechen von dem Heiligen Geist, der ja auch Gott ist und der umgestaltet. Noch dazu muss ich wieder eine Bibelstelle zitieren, damit wir das verstehen, was im Psalm 114 gemeint ist. Denn die Bibel spricht immer wieder auch symbolisch von Felsen, von Steinen, die bei uns sind. Und zwar, wenn sie von unseren Herzen spricht. Der Mensch ist von Natur aus steinernen, felsigen Herzens. Wir lesen das etwa Hesekiel 36. Da heißt es, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Jeder Mensch, egal wie vermeintlich gut er in dieser Welt ist, hat letztlich, wenn er Christus nicht hat, nur ein steinernes Herz. Und so gut die Mütter und Großmütter auch sein mögen, vor Gott haben die alle ein steinernes Herz. Sind alle nur ichbezogen, sind alle nur Egozentriker. Alle Menschen haben nur ein steinernes Herz. Und es ist wichtig, dass unser steinernes Herz immer wieder verändert wird. Dass wir unser steinernes Herz verändern lassen durch Gott zu einem fleischernen Herz, wie es hier heißt. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Diese Veränderung schenkt Gott, dass er steinerne Herzen, hartherzige Menschen zu liebenden, barmherzigen Menschen macht. Da ist die Bibel voll von diesen Geschichten. Ich denke an den Zachäus. Zachäus, dieser, wir haben eben schon geredet über Jericho, dieser Betrüger in Jericho, der da allen Menschen zu viel Zoll abgeklopft hat, ein ganz furchtbarer Mensch. Und als er Jesus begegnet, als der Geist Gottes ihn verändert, der wird aus dem Betrüger, der ein hartes, steinernes Herz hat, ein Mensch, der ein liebendes Herz hat. Ich gebe alles zurück, was ich genommen habe, halt, und gebe die Hälfte meinem Besitz den Armen, so sagt er. Ich frage mich immer wieder, wenn ich diese Geschichte lese, was ist wohl in Jericho los gewesen nach der Veränderung an dem Zachäus? Als die sich dann unterhalten haben in Tavernen und Kneipen abends, wie dieser Zachäus die letzten 2 Wochen rumgezogen ist, hat Geld verschenkt und ist ein ganz anderer Mensch geworden. Das ist so, wenn Jesus Menschen begegnet und wenn der Heilige Geist an einem steinernen Herz wirkt, dass dann im Umfeld alles anders wird. Oder ich denke an Paulus, der da ein Saulus war. Das ist vielleicht die größte Wende der Weltgeschichte gewesen. Der Verfolger der Gemeinde Jesu, der Christen getötet hat, der Christen dazu geführt hat, dass sie Christus verleugnet haben, begegnet vor Damaskus dem Heiligen Geist, dem Herrn Jesus Christus. Und der Geist Gottes verändert ihn. Und aus dem größten Zerstörer wird der größte Förderer, wird ein wunderbares Werkzeug der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Und wie viele Menschen sind nicht am heutigen Tag gesegnet worden durch das, was Paulus getan hat. Aber das nur, weil der Herr sein Herz verwandelt hat. Verwandelt hat von einem steinernen Herzen zu einem fleischernen, barmherzigen, liebenden Herz. Und wisst ihr, das haben wir alle auch nötig. Wir haben es nicht nur nötig, dass wir das erleben, dass Gott uns als Schöpfer immer wieder hilft in den Situationen, dass er unsere schweren Situationen verwandelt. Wir haben es nicht nur nötig, das ist das Allerwichtigste, dass der Herr Jesus uns vergibt und dass er unsere Schuld verwandelt, eben in den Freispruch. Wir haben es als Nachfolger Jesu Christi nötig, dass er unsere steinernen Herzen verwandelt in fleischerne, liebende Herzen. Und der Erste, der das heute Morgen hier nötig hat, das bin ich. Das sage ich ganz deutlich. Also, ich will euch nicht die Leviten lesen und selber am Wort Gottes vergehen. Das ist ein Punkt, der mich immer wieder anspricht. Ich habe auch noch Nachholbedarf beim Glauben und beim Vertrauen zu unserem Herrn Gott. Das hat jeder. Aber wo ich vor allen Dingen Nachholbedarf habe, ist, dass ich häufig ein zu steinernes Herz habe. Lieblosigkeit, das ist mein großes Problem. Da komme ich heute nicht drüber weg. Ich kann hart und brutal predigen, ich kann mich auch gegen Leute stellen, das ist gar kein Problem. Aber Liebe zu üben, das ist ein großes Problem, was ich habe. Und dann werde ich schuldig vor unserem Herrn und Gott. Und da kann ich ihn immer nur wieder bitten, Herr, verwandle du mein Herz, mach mein steinernes Herz zu einem fleischernen, barmherzigen Herz. Und das habe ich bitter, bitter nötig. Leute, die mich näher kennen, die wissen, wie bitter ich das nötig habe. Aber nicht nur ich habe das nötig, auch ihr habt das nötig. Gerade in der Gemeinde Jesu gibt es viele Menschen, gerade die vieles klar erkannt haben, die steinerne Herzen haben, die so gesetzlich werden. Der Herr Jesus, der ist nicht an den Zöllnern und Huren gescheitert. Er ist gescheitert an den Pharisäern, den hartherzigen Gesetzesvertretern. Da stehe ich häufig auch. Wir brauchen fleischerne, liebende Herzen. Hätte ich allen Glauben, dass ich die Berge versetzen könnte, hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Aber das kann ich nicht in mir machen, so wie ich mich trainieren kann und kann sagen, ich will 15 Kilo abnehmen oder ich will, was weiß ich, 5000 Meter in 20 Minuten. Das kann ich trainieren. Da kann ich als Mensch hier auf Erden was machen. Aber dass aus meinem steinernen Herz ein liebendes Herz wird, das muss der Herr tun. Der muss mein Herz verwandeln. Und das tut er durch den Heiligen Geist. David, ich sage immer wieder, das ist so ein ganz furchtbarer Mensch gewesen, halt nicht ein ganz wunderbarer Mensch auch, aber immer ein furchtbarer Mensch, der viel Schlimmes getan hat. Das hat er selber wieder auch bekannt oder auch gewusst, was er selber für ein steinernes, hartes Herz hatte. Der schreibt einmal im Psalm 51, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das ist groß gemeint. Der bittet um die Verwandlung des felsigen Herzens in ein Herz, das ein Wasserteich der Liebe ist. Und das kann ich auch immer wieder beten. Und es ist wunderbar, wenn man das miterleben darf, wenn man mit Menschen zu tun hat, die diese Verwandlung erfahren und erlebt haben. In meiner alten Gemeinde war ein alter Bruder. Der ruft mich heute noch alle 14 Tage an und sagt mir wunderbare Dinge. Der betet jeden Tag für mich. Das ist eine großartige Unterstützung. Aber nach seinem eigenen Zeugnis und dem, was mir andere Brüder in der alten Gemeinde erzählten, war das früher ein riesen Stinkstiefel und Drecksack. Der war von Kindesbeinen auf in der Gemeinde gewesen, der wusste um alles nicht und hat auch noch studiert, war intellektueller nicht und konnte allen das Gesetz auslegen, nicht? Ganz hartes Herz. Das war so ein ganz harter. Und dann bekehrte sich wirklich zu Jesus. Und dann gibt Gott ihm ein Wort und sagt ihm, wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Und der vorher nur allen immer vorgerechnet hat, wo sie theologisch nicht richtig lagen, wo man das ethisch anders zu sehen hätte halt nicht, der erkennt auf einmal, dass das gar nicht seine Aufgabe war. So vermutlich vermeintliche Zieher und Zwächter zu sein, die den anderen nur den Glauben noch besser erklären wollen. Sondern er erkennt, dass seine Aufgabe darin besteht, die Brüder zu stärken. Und da verändert er das Herz dieses ganz harten Mannes zu einem ganz liebevollen Herzen. Wenn man den heute sieht, das ist wirklich so ein Menschen einmal nur lieb haben kann. Und wird zu einem Menschen, der wirklich nur noch zur Stärkung da ist, der gesagt hat, ich werde nie wieder einen Bruder kritisieren, egal was er falsch macht, ich bin nur noch für die Stärkung da. Das ist was Wunderbares, wenn man das erlebt, wie Gottes Geist steinerne Herzen verändert. Und ich kann das nur bezeugen, was das für meinen Dienst eine Wohltat ist, dass Gott diesem Menschen sein Herz verändert hat. Gott verändert Herzen. Und er kann auch dein Herz verändern. Und ich weiß nicht, wo du vielleicht ein steinernes Herz hast. In der Gemeinde, in der Familie, in deiner Beziehung, wo du versteinert bist und vielleicht sogar mit Recht, mit tausendprozentigem Recht. Aber Gott hat mit uns auch nicht gerechnet und gerichtet nach dem, was wir getan haben, sondern er hat mit uns mit einem liebenden Herz gerichtet. Und deshalb möchte er uns auch seinen Nachfolgern ein liebendes Herz schenken. Er möchte keine Nachfolger, die steinerne Herzen haben, sondern die liebende Herzen haben, von denen Wasserströme der Liebe ausgehen. Wenn du das für dein Leben siehst und erkennst, dann darfst du dich wie David, dann darfst du dich wie ich unter das Kreuz Jesu stellen und Gott um Vergebung bitten und verbitten darum, dass Gott in dir ein reines Herz schenken möge und dass er dir einen neuen, beständigen Geist geben würde. Und das tut Gott. Er verwandelt durch seinen guten, heiligen Geist dein Herz vom Felsen zu einem Wasserteich. Der Herr verwandelt den Felsen in einen Wasserteich und den Kiesel in einen Wasserquell. Wir haben im ersten Punkt darüber gehört, dass das der wundertätige Schöpfer tut. Im zweiten Punkt darüber gehört, dass das der vergebende Christus macht. Und im dritten darauf gehört, dass das der umgestaltende Geist wirkt. Ich wünsche dir, dass du das erfährst in der nächsten Zeit in deinem Leben, wie Gott Dinge verändert und verwandelt zu einem besseren, sinnvolleren und gesegneten Leben. Dieser Gott, der der Herr ist, der den Felsen in einen Wasserteich verwandelt und den Kiesel in einen Wasserquell. Möge der Herr diese Predigt an deinem Leben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unser Herz und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.